ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen. Willkommen zum zweiten Teil unserer ARD Crime Time Podcast Doppelfolge Toxic Tantra, Manipulation und Machtmissbrauch im Namen der Erleuchtung. Bei mir zu Gast sind die Autorinnen und Reporterinnen Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek vom Bayerischen Rundfunk. Die beiden haben jahrelang zum Thema recherchiert, einen mehrteiligen Podcast und ein Buch dazu veröffentlicht. Beides haben wir in der Folgenbeschreibung verlinkt. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich freue mich, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil unserer Folge begrüßen zu dürfen. In Teil 1 haben wir Marie kennengelernt, deren Geschichte wir heute als eine von vielen erzählen. Wir haben gehört, wie sie zur Yogaschule gekommen ist und immer tiefer in die Strukturen hineingerät, ihre Grenzen immer weiter überschreitet, bis hin zu einem Tantra-Ritual, das im Grunde Sex mit dem von ihr und anderen Anhängerinnen und Anhängern sogenannten Guru Gregorian Bevularu bedeutet. Wir haben gehört, wie sie manipuliert wurde und wie sich mutmaßlich ein System der Sexarbeit im Namen der Erleuchtung entwickelt hat. Das hat ein ehemaliger Anhänger und Anwalt Gregorian Bevularus im Interview erzählt. Und jetzt springen wir gedanklich in den Herbst 2023, denn da wird Bevularu in Frankreich festgenommen. Mehrere Wohnungen werden durchsucht. Christiane, wie sind die französischen Ermittler ihm denn überhaupt auf die Spur gekommen? Diese Wohnungen sind ja so weit wie möglich geheim gehalten worden.
Das stimmt. Die Frauen kamen zurück von ihrem Besuch bei Bevularu und hatten keine Ahnung, unter welcher Adresse der Guru lebt oder wo auch diese Häuser waren, wo sie untergebracht waren. Trotzdem haben sich 7 Frauen zusammengetan aus verschiedenen Ländern und die haben gesagt, so, jetzt machen wir es, jetzt erstatten wir Anzeige. Das war im Jahr 2022. Da haben sie Anzeige erstattet in Paris gegen Gregorian Bevularu. Und es ist einfach so, dass die Gesetzeslage in Frankreich anders ist als in Deutschland oder auch zum Beispiel in Großbritannien. Und zwar kann man in Frankreich spirituellen Missbrauch viel leichter strafrechtlich verfolgen. Es gibt sogar so eine Art Sektenparagraf und einen staatlichen Ausschuss zur Überwachung und Bekämpfung von sektiererischen Auswüchsen. Also so heißt der übersetzt.
Genau, also es war dann eben so, dass Bevularus Wohnung von Ermittlern beschattet wurde und 13 Monate später, am 28. November 2023, war dann Zugriff. Da haben 175 Polizeibeamte Razzien in Paris durchgeführt, in Vororten von Paris und in Südfrankreich. Und es wurden insgesamt 58 Frauen in seiner Wohnung und in mehreren Übergangshäusern aufgefunden, in beengten Verhältnissen, also genauso wie uns das ja auch Aussteigerinnen erzählt hatten. Die meisten Frauen kamen aus Rumänien, es waren aber auch Frauen aus Deutschland, Belgien, Ungarn, Moldawien und Argentinien dabei. Und ja, es wurde auch in einer Wohnung rund 200.000 Euro Bargeld gefunden.
Und das klang jetzt zwischendurch schon an, in Frankreich gibt es eine besondere behördliche Stelle, die sich genau mit sowas beschäftigt. Und Finnland hat ja auch den internationalen Haftbefehl ausgelöst wegen des Vorwurfs des Menschenhandels. Was konkret wird denn jetzt also in Frankreich Bevularu zur Last gelegt?
Also die Ermittlungen laufen zum einen wegen des Vorwurfs des Menschenhandels. Das ist basierend auf den Berichten, die die Frauen gegeben haben. Wir erinnern uns an die verdunkelten Sonnenbrillen und die Hüte, wie die dahin gebracht wurden. Wir haben ja für unser Buch auch mit einer der Frauen gesprochen, die selbst Anzeige erstattet hat. Also die eine von denen ist, die das Ganze ins Rollen gebracht hat und die eben auch zum Beispiel in einem dieser Camgirl-Häuser war in Tschechien. Und auch darüber hat sie natürlich ausgesagt. Wir wissen allerdings nicht, weil da haben wir keine Antwort drauf bekommen, inwieweit das bei den Ermittlungen auch eine Rolle spielt. Weitere Tatvorwürfe sind Vergewaltigung, Vertrauensmissbrauch von Schutzbefohlenen und Entführung in einer organisierten Bande. Wir haben mit der Pariser Staatsanwaltschaft natürlich Kontakt aufgenommen. Die hat uns schriftlich da auch einiges dazu geschickt und bestätigt. Aber wir haben leider kein Interview mit denen bekommen.
Und jetzt ist natürlich die große Frage, was sagt denn Bevularu selbst zu diesen Vorwürfen? Was wisst ihr dazu?
Naja, wir haben mit französischen Journalisten gesprochen, die Einsicht hatten in die Ermittlungsakten. Und das war schon recht interessant, was Bivolaru selbst in seinen Vernehmungen sagt.
Und da hören wir kurz mal rein in Auszügen.
Zitate Grégorien Bivolarus aus den Vernehmungsprotokollen erschienen in der französischen Zeitung Libération. Grégorien Bivolaru: Ich bin der Kanal für die göttliche Energie der Liebe. Dieser Kanal existiert seit jeher. Ich habe die Fähigkeit, diese Energie an diejenigen weiterzugeben, die dafür offen sind. Ich kann die Liebe auch aus der Ferne übertragen, an Tausende meiner Anhänger, wie ein Radiogerät. Wer Yoga praktiziert, ist zu so etwas fähig. Ermittler: Kann dieses Instrument des Guten auch ein Instrument des Bösen sein? Grégorien Bivolaru: Ich habe mich nie dafür entschieden und werde mich auch nie dafür entscheiden, das Böse zu tun. Aber natürlich habe ich Feinde, so wie Jesus Feinde hatte, so habe auch ich Feinde. Es gibt kein Wesen auf diesem Planeten, das keine Feinde hat, wenn es ein außergewöhnliches Wesen ist. Dann geht es um die Frauen, die zu ihm gebracht wurden. Grégorien Bivolaru: Sie kamen, um über Yoga zu sprechen, und bei einigen tauchte Liebe auf, sodass wir Sex hatten. Natürlich nur, wenn die Liebe auf Gegenseitigkeit beruhte. Ermittler: Den Frauen wurden Ausweispapiere und Handys abgenommen. Sie sind mit verbundenen Augen zu ihnen gebracht worden. Warum all diese Zwangsmaßnahmen? Grégorien Bivolaru: Ich wurde mit dem Tode bedroht. Es hätte sein können, dass die Frauen meine Adresse an jemanden weitergeben, der mich töten will.
Das sind also die Zitate von Grégorien Bivolaru selbst, die aus den Vernehmungsakten kommen. Und die habt ihr wiederum von einem französischen Journalisten bekommen. Das heißt aber, ihr selbst hattet nicht die Chance, mit Bivolaru selbst oder mit seinem Anwalt zu sprechen?
Wir haben das natürlich mehrfach versucht, Bivolaru auch zu erreichen, haben seinen Anwalt mehrfach angeschrieben, haben aber da keine Antwort bekommen. Wir haben für die Buchrecherche den Anwalt dann immerhin am Telefon erreicht. Und da hat er uns dann aber gesagt, nee, also in dieser Angelegenheit wird er sich nicht äußern.
Andere Stelle, was sagt denn der deutsche Ableger dazu? Die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga, also DATI haben wir es hier schon öfter genannt.
Ja, die DATI hat uns bis heute kein Interview gegeben, aber sie hat uns mehrere E-Mails auf unsere Fragen geschickt. Zum Beispiel eben auf die Frage, ob sie wüssten, dass Frauen nach Paris gebracht wurden, um mit Bivolaru Sex zu haben.
Schreibt er ganz lapidar: Nein, das ist uns nicht bekannt. Es gibt welche, sagen wir, die bezeichnen das rückblickend als Missbrauch. Wie bewerten Sie das? Und da sagt er einfach ganz pauschal: Die DATI verurteilt Missbrauch von Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, Menschenhandel oder Freiheitsberaubung, ebenso wie jegliche strafbare Handlung aufs Schärfste.
Ja, die DATI schreibt eben auch, dass alles, was dort angeboten werde, freiwillig sei, eben zum Beispiel jetzt das Fasten, ja. Und sie weist darauf, dass sie eben ein eigenständiger Verein sind und dass sie außer einigen Lehrinhalten keine Berührungspunkte zu MISA haben, also zur rumänischen Schule, ja. Die seien zwar im gleichen Dachverband, nämlich ATMAN, aber hätten sonst keine Berührungspunkte, wobei unsere Recherchen da auch anderes ans Licht gebracht haben.
Und apropos MISA und ATMAN, was sagen die zu dieser Festnahme und den Vorwürfen?
Ja, wir haben dazu auch die MISA-Sprecherin befragt. Das dürfen wir aber eben ja, wie gesagt, nicht zitieren. ATMAN und MISA, die haben aber auch nach der Festnahme von Bivolaru jeweils Statements veröffentlicht. Die finden sich auch in unserem Buch.
Und diese Statements, die wollen wir hier auch abspielen.
29. November 2023, einen Tag nach der Verhaftung Bivolarus, Pressestatement des Dachverbands ATMAN. Man Yoga Federation. Überschrift: Eine weitere Episode einer verleumderischen Hexenjagd gegen echte Spiritualität. Weiter heißt es: Wir weisen alle diese absurden Anschuldigungen zurück, die ohne Beweise erhoben werden. Die ATMAN-Föderation ist nicht verantwortlich oder haftbar für das Privatleben von Schülern und Lehrern der Mitgliedsschulen. Außerdem: Alle Mitgliedsschulen sind gemäß ihrer lokalen Gesetzgebung unabhängig organisiert und tragen die volle Verantwortung für ihre Entscheidungen und Aktivitäten. Die ATMAN-Föderation ist nicht verantwortlich und nicht rechenschaftspflichtig für das Privatleben der Schüler und der Lehrer der Mitgliedsschulen. MISA, die rumänische Mitgliedsschule von ATMAN: Wir halten es für notwendig, daran zu erinnern, dass Grégorien Bivolaru seit den 1990er Jahren das Ziel von Medienkampagnen ist, die darauf abzielen, ihn zu diskreditieren und zu verleumden. Unterstützt und angeheizt von den Behörden haben diese Kampagnen die öffentliche Meinung ständig beeinflusst, manipuliert und zu Hass und sogar zu öffentlicher Lynchjustiz angestachelt. Eine Woche später veröffentlicht ATMAN ein weiteres Statement. Einige der Mitgliedsschulen der Artmann-Föderation haben Gerichtsverfahren einschließlich des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg gewonnen und damit die Verletzung von Menschenrechten bewiesen. Wir behalten uns das Recht vor, jede Medienagentur für jegliche Äußerungen, die gegen britische und/oder internationale Verleumdungsgesetze verstoßen, zu belangen. Wir fordern alle Verlage auf, unsere Pressemitteilungen in ihrer Gesamtheit oder in längeren Zitaten zu verwenden, die den Sinn unserer Aussagen nicht entstellen. MISA schreibt außerdem über die befreiten Frauen: Keine machte eine Aussage gegen Grigorian Bivolaru oder eine andere Person. Keine sah sich als ausgebeutet, missbraucht, gehandelt oder als Opfer einer Vergewaltigung. Sie alle beschwerten sich jedoch über die unmenschliche Behandlung, der sie von der französischen Polizei ausgesetzt waren.
Also zusammengefasst, diese Schulen sind entweder nicht verantwortlich, weil sie das alles als Privatsache labeln, sie nehmen Bivolaru in Schutz und sie sehen die Beweispflicht bei denjenigen, die diese Anschuldigungen erheben. Aber Bivolaru sitzt seit dem November 2023 nun in Untersuchungshaft und ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft. Es gilt allerdings natürlich bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung. Zwischenzeitlich waren sogar auch mal deutsche Ermittler involviert. Es gab ein Rechtshilfeersuchen aus Frankreich und es gab auch noch mal Gesonderermittlungen hier in Deutschland. Was hatte denn das für einen Auslöser und was ist da genau passiert?
Ja, auch in Deutschland haben mehrere Frauen eben Anzeige erstattet, unter anderem wegen Menschenhandel. Wir kennen auch mehrere dieser Frauen und bei ihnen war es aber so, dass sie zu einem Treffen mit Bivolaru eingeladen wurden, diese Einladung aber abgelehnt haben und sie wurden zwar mit Bikini-Fotos manipuliert, aber sie waren eben nicht in Paris und das ist sozusagen das Problem, ja, weil die Berliner Staatsanwaltschaft, die hat gegen 6 Beschuldigte ermittelt, im Oktober 2025 das Ganze aber eingestellt, weil eben kein hinreichender Tatverdacht da war, weil keine Nötigung erkennbar war. Also diese Bikini-Fotos, die sind eben strafrechtlich nicht relevant. Niemandem sei Gewalt oder ein empfindliches Übel angedroht worden, sagt die Staatsanwaltschaft.
Zitate Staatsanwaltschaft Berlin. Insbesondere war nach der Vernehmung mehrerer Zeugen den Beschuldigten kein strafrechtliches Verhalten im Geltungsbereich der Strafprozessordnung zu entnehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Staatsanwaltschaft äußert sich eben auch so, dass sie sagen, ihnen sei auch keine Betroffene bekannt, die gegen ihren Willen Bivolaru zum Sex zugeführt worden sei oder gegen ihren Willen dazu gebracht wurde, an Sex-Videochats mitzuwirken. Und Menschenhandel scheidet eben auch aus, weil niemand unter 21 Jahren war oder in einer Zwangslage, die jetzt unter diese Kriterien fallen würden.
Und jetzt erinnere ich mich aber, ihr hattet vorhin erwähnt, diese Frauen mussten im Garden of Miracles, so hieß es ja, zum Beispiel ihre Schulden abbezahlen oder haben nur einen Teil des Geldes bekommen, wo sie da Sexarbeit geleistet haben. Das heißt, gilt da nicht irgendwie auch sowas wie Zuhälterei oder Erpressung oder so?
Da muss man nochmal generell sagen, dass diese Fälle mit der Sexarbeit, die spielen ja im Ausland, unter anderem in Tschechien. Wenn das jetzt in Deutschland wäre, dann würde natürlich gelten, ja, sowas wie Zwangsprostitution, das ist tatsächlich schwer nachweisbar, wenn die Opfer eben psychisch manipuliert sind. Also wenn sie in dem Moment im Glauben gehandelt haben, sie würden durch die Sexarbeit sich spirituell erweitern, ist es tatsächlich gar nicht so einfach, da nachzuweisen, jemand wurde wirklich erpresst. Wir haben über diesen ganzen Themenkomplex auch mit einer Juristin von der Beratungsstelle Sekteninfo NRW gesprochen. Sie heißt Anja Massenberg und die hatte übrigens auch mit ehemaligen Anhängern und Anhängerinnen unserer besagten Yoga-Bewegung zu tun. Und ihrer Meinung nach ist es so, dass die rechtlichen Möglichkeiten oft gar nicht so richtig ausgenutzt werden. Also sie hat uns zum Beispiel einen Paragraphen genannt, da geht es um Missbrauch in der Therapie oder in einem Behandlungs- und Betreuungsverhältnis. Das wird oft bei Psychotherapeuten angewendet. Sie findet aber, das könnte auch auf alternative Therapeuten angewendet werden oder eben spirituelle Meister oder Gurus.
Und ihr seid natürlich auch weiterhin in Kontakt mit Expertinnen und Experten. Dieses Thema lässt euch natürlich nicht los. Und ihr seid auch in Kontakt mit Ermittlern. Ganz konkret mit einem Ermittler aus München, der auch mit mutmaßlichen Sekten und neureligiösen Gruppierungen befasst ist. Was hat er euch denn erzählen können oder dir, Christiane, erzählen können? Welche Herausforderungen hat er da geschildert bei seiner Arbeit?
Ja, der Ermittler heißt Andreas Dellis und er arbeitet im Kommissariat für Prävention und Opferschutz. Und seine große Herausforderung ist eigentlich, dass viele sich gar nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Also die kommen zwar in die Beratung oder rufen ihn an, aber sie wollen anonym bleiben, weil viele haben einfach immer noch total Angst vor der Gruppe, in der sie drin waren, oder auch vor dem Guru, ja, also eben vor Repressalien. Und sie sind einfach emotional meistens noch total verstrickt. Und selbst wenn sie sich dann dazu durchringen, Anzeige zu erstatten, dann muss er zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen eben schauen, gibt es Beweise? Gibt es da wirklich Straftaten? Und das erzählt er so.
Die Frage ist, gibt es Zeugen, die da zustimmen? Bin ich schon so weit, dass ich sage, okay, jetzt packe ich wirklich aus und sag alles? Oder habe ich immer noch Schuldgefühle, Loyalitätsdruck von der Gruppe? Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die Ermittlungen wirklich sehr, sehr erschweren. Und es gibt ja auch diese Karma-Arbeit, wo man dann eben Karma-Punkte bekommt, um sich spirituell zu erweitern. Man tut es für sich, für seine Selbstoptimierung, für die Selbstentwicklung. Ja, man hat es ja in dem Moment, hat man das ja irgendwo freiwillig getan. Und dann im Nachgang eben zu sagen, ja, das war ausbeuterisch, ist halt dann schwer.
Das Problem ist, im deutschen Strafgesetzbuch, da gibt es halt einfach nicht die Straftat Manipulation oder Ausbeutung oder Missbrauch von Abhängigkeitsverhältnissen.
Ehrlicherweise stelle ich mir das sehr frustrierend vor, so eine Arbeit, ne? Also man hat irgendwie diese ganzen Hinweise, die ganzen Betroffenen, aber kann nicht wirklich dem irgendwie beikommen. Man hat da keinen Angriffspunkt, so klingt es.
Ja, das hat mir Andreas Delles auch erzählt. Das kann schon mal frustrierend sein, vor allem auch zum Beispiel für Angehörige, ja, die sich vielleicht manchmal erhoffen, er könnte jetzt da mit einem Sondereinsatzkommando irgendwo hingehen, die Bude stürmen, so in der Art. Aber oft ist es eben nicht so einfach. Also er hat mir das an dem Beispiel erklärt, zum Beispiel selbst Betrug, ja. Oftmals sind eben die Menschen, die in so eine toxische Gruppe geraten sind, die geben Zehntausende Euro an selbsternannte Gurus oder Meister oder sie setzen ihn sogar als Erben in ihr Testament ein. Andreas Delles hat den Vergleich gemacht. Schauen wir uns mal an, wie wäre es jetzt bei einem Warenbetrug, jetzt zum Beispiel bei eBay?
Der Käufer oder der Geschädigte hat die Ware eben nicht erhalten, hat aber sein Geld bezahlt. Wurde getäuscht. Das ist klar nachweisbar. Aber bei solchen anderen Geschichten, wo Menschen Stück für Stück immer weiter dahin manipuliert werden, Entscheidungen zu treffen und dann jetzt in dem Falle so eine Erbgeschichte, ein Testament zu schreiben und zu sagen, das geht alles an den Führer dieser Gruppierung, das kann man ja nicht, man kann es nicht nachweisen. Ob das jetzt wirklich die freie Entscheidung war, ob die Person manipuliert wurde, das ist nicht belegbar.
Zumindest ist es in seiner Erfahrung so. Aber es hat sich natürlich schon gezeigt, dass es auch durchaus Ermittlungen gibt gegen verschiedene spirituelle Meister und Gurus. Grundsätzlich kann man ja einfach zur Polizei gehen, alles zur Anzeige bringen, was man weiß. Und es ist ja dann die Aufgabe der Polizei, dass sie eben schaut, Mensch, welche Straftatbestände kommen hier in Frage. Und Kommissar Delles sieht es eigentlich mittlerweile so, der größte Sieg ist eigentlich schon der Ausstieg an sich. Also wenn es Menschen erstmal schaffen, sich da loszusagen von einer Gruppe, die ihnen nicht gut tut und nicht unbedingt jetzt ein strafrechtliches Verfahren.
Natürlich ist das ein wichtiger Schritt, erstmal den Ausstieg aus so einer Gruppierung zu finden. Allerdings sind die Folgen, die einzelne Menschen davontragen können, ja immer individuell. Und nichts in der Hand zu haben, womit man jemanden verantwortlich machen kann, der einen so lange in diesen Strukturen gehalten hat, das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Und wir haben ja auch, oder ihr habt ja auch gesprochen von der Beratungsstelle Sekteninfo NRW, wo es durchaus Möglichkeiten gibt, schon bestehende Gesetze dafür zu nutzen, da doch irgendwie den Menschen beizukommen, die für sowas verantwortlich sind. Noch besser ist es natürlich, da gar nicht erst hineinzugeraten und präventiv auch die Leute aufzuklären? Was bräuchte es da eurer Meinung nach, um sowas vorzubeugen, gar nicht erst in solche Strukturen zu geraten?
Also im Prinzip sollte man so früh wie möglich ansetzen. Ja, also schon bei Schülern und Schülerinnen eben, dass die so eine Grundskepsis lernen, dass sie gerade, wenn jetzt so große Versprechungen gemacht werden, ne, diese Heilsversprechen, einfach nochmal drüber nachdenken, kann das wirklich sein, dass man auch weiß, wie funktioniert eigentlich Manipulation. Wenn man da Wissen hat, schon ganz früh, glaube ich, ist schon viel geholfen. Wenn man sich unsicher ist, dann kann man sich da an verschiedene Beratungsstellen natürlich wenden und einfach mal nachfragen, wie schätzen die das ein? Ist es vielleicht eine sektenartige Gruppierung? Es gibt auch eine Meldestelle für Sekten und Psychogruppen beim Bundesverwaltungsamt. Aber allgemein gilt natürlich, wir haben in Deutschland die Religionsfreiheit. Im Prinzip kann man eigentlich nur warnen und eben aufzeigen, was kritische Merkmale sind.
Zurück zu unserem Fall. Der sogenannte Guru Gregorian Bivolaro sitzt jetzt also seit etwas über 2 Jahren in Haft. Wie steht's denn um einen Prozess gegen ihn? Bahnt sich da schon was an?
Nein, es ist immer noch alles ruhig in Paris, soweit wir das sehen. 7 der Frauen, die Anzeige in Paris erstattet haben, die wollen als Nebenklägerinnen in einem Prozess auftreten, sofern es überhaupt eben zu einem Prozess kommt, weil bisher wurde noch keine Anklage erhoben. Es gilt also die Unschuldsvermutung für Bivolaro und für 5 weitere Personen aus seinem Umfeld, die auch in U-Haft sitzen. Ja, es könnte wirklich einer der größten Fälle von Menschenhandel in Europa sein. So sieht es zumindest ein Journalist von der Zeitung La Libération aus Paris, mit dem wir in Kontakt sind und der sehr nah dran ist an den Ermittlungsbehörden in Frankreich. Gregorian Bivolaro bestreitet, Frauen vergewaltigt oder andere Verbrechen begangen zu haben und ihm drohen eben bis zu 30 Jahre Gefängnis.
Und wie steht es jetzt um die Yogaschulen? Habt ihr da Einblicke? Hat sich da was geändert an diesen mutmaßlichen Systemen?
Ja, wir haben erfahren, dass in Nürnberg und in Erlangen Schulen geschlossen haben. Wir haben auch mitbekommen, dass Frauen ihre Mitgliedschaft gekündigt haben teilweise, weil sich eben die Yogaschule ihrer Meinung nach nicht ausreichend von Bivolaro distanziert oder das Ganze auch nicht aufarbeitet. Und ja, unserer Meinung nach geht es aber abgesehen von diesen Guru-Besuchen natürlich weiter wie bisher, weil die Yogalehrerinnen und Yogalehrer an den Schulen, die unterrichten ja weiterhin auch nach den teilweise sehr kruden und abstrusen Lehren von Gregorian Bivolaro.
Und es gibt auch von der BBC einen Podcast, der sich mit der Thematik beschäftigt. Dort wird gesagt, ganz viele Mitglieder dieser Atman-Yoga-Schulen, die bekommen gar nichts von diesen Fällen mit, wie ihr sie und auch die BBC sie recherchiert haben. Sie sagen, das geht einfach ganz normal zu in ihren Kursen. Also sie machen da Yoga. Habt ihr da einen Überblick, wen es dann treffen kann? Das betrifft ja offensichtlich nicht alle.
Nee. Wir haben tatsächlich auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe da einfach nur meinen Yogakurs gemacht. Ich fand es toll, also gerade auch mit der Theorie. Ich habe von diesen ganzen Vorwürfen, die dann aufgekommen sind, habe ich gar nichts mitbekommen. Was wir sagen können aus unseren Recherchen ist, dass es eher junge, attraktive Frauen getroffen hat, weil die eben, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, das Beuteschema sind. Die wiederum werden dann eben anscheinend in Special-Gruppen eingeladen, ne? Wie wir gehört haben, alles streng geheim. Und die, die dann tiefer reingehen in diese Yogaschule, die machen dann eben nicht nur Yoga, sondern auch diese ganzen anderen Zusatzkurse, die Camps und die Zusatzangebote.
Und nach allem, was wir jetzt hier heute gehört haben, der Begriff ist schon mehrfach gefallen, kann man diese Bewegung eigentlich auch als Sekte bezeichnen?
Ja, einige Expertinnen und Experten, die sehen Anzeichen dafür, dass es sich um eine Sekte handeln könnte. Nach dem, was wir jetzt alles recherchiert haben, unsere Meinung ist, es ist definitiv eine Sekte, weil einfach ganz viele Merkmale von Sekten auf diese Yoga-Bewegung zutreffen. Nämlich zum Beispiel gibt es eine autoritäre Führungsperson, auf die alle hören, zu der alle aufblicken. Es gibt eine Masse an Heilsversprechen, die aber eigentlich gar nicht erreicht werden können. Ja. Die schotten sich von außen ab, die grenzen sich von außen ab, indem sie die Außenwelt sozusagen als dämonisch bezeichnen teilweise. Es gibt ein Level-Prinzip, wo dir eben versprochen wird, wenn du das und das schaffst, dann steigst du wieder ein Level auf, dann wird dir wieder ein neues Geheimnis offenbart bei uns. Es gibt einen Haufen Rituale. Von Gaslighting haben wir ja schon besprochen, dass du so weit manipuliert wirst, dass du gar nicht mehr auf deine Intuition vertrauen kannst. Und dann eben auch mit dieser ganzen, mit diesem Stichwort Karma-Yoga. Da ist eine ehrenamtliche Arbeit übers normale Maß hinaus. Also es gibt Leute, die da wirklich, ja, 40 Stunden Karma-Yoga betrieben haben, ohne dafür bezahlt zu wurden. Misa Atman und auch die Deutsche Akademie für Traditionelles Yoga, die Dati selbst, die sagen, sie sind keine Sekte. Das ist ihnen ganz wichtig, das zu betonen, weil eben jeder frei ist bei ihnen. Es gibt Religionsfreiheit dort und jeder trifft seine Entscheidungen selbst.
Das ist ja also das, was ihr in euren Recherchen so für euch herausgefunden habt. Ich habe ergänzend dazu auch noch eine Einschätzung von der Sekteninfo Berlin bekommen. Die sind angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Und da habe ich erstmal was Neues gelernt für mich. Ich habe den Hinweis bekommen, dass der Begriff Sekte eigentlich so gar nicht mehr zeitgemäß ist, weil er so unterschiedlich definiert ist. Und stattdessen wird dort eher von potenziell konfliktträchtigen Gruppen am Lebenshilfemarkt gesprochen, eben weil dieser Fokus auf den möglichen Konflikten liegen soll und nicht auf Inhalten. Und, das hast du jetzt auch schon alles sehr gut erklärt, Katja, dafür gibt es eben verschiedene Merkmale, woran man sich orientieren kann, wobei da auch wieder jeder für sich was anderes als schädlich oder nicht schädlich auffasst. Und zur Frage, das fand ich ganz interessant, wie Sie jetzt konkret diese Bewegung einschätzen, da hat sie mir geschrieben, Zitat: Zur Deutschen Akademie für Traditionelles Yoga haben uns in den letzten Jahren mehrere Anfragen erreicht. Zumeist wollten Betroffene, die aus der Gruppe ausgestiegen sind, ihre Erfahrungen mit uns besprechen. Dabei zeigten sich wiederkehrende konfliktträchtige Merkmale. Laut Aussagen der Aussteigenden seien spirituelle Themen, Sex und Yoga miteinander vermischt worden. Mehrere Petentinnen berichten zum Beispiel, dass sie Fotos von sich in Unterwäsche, Badebekleidung oder nackt abgeben mussten, um an Veranstaltungen der Akademie teilnehmen zu dürfen. Ein weiteres konfliktträchtiges Merkmal ist, dass die Teilnehmenden Kontakte zu Menschen außerhalb der Gruppe aufgeben sollten. Die daraus resultierende soziale Isolation und psychische Belastung kann den Ausstieg aus einer konfliktträchtigen Gruppe erschweren und auch die Aufnahme einer Psychotherapie erfordern. Das schreibt die Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Ihr beide, ihr seid auch weiter mit den Aussteigerinnen und Aussteigern in Kontakt. Was wisst ihr, wie geht es ihnen denn heute?
Das ist total unterschiedlich. Also manche haben wirklich starke Probleme nach ihrem Ausstieg. Also haben zum Beispiel ihren beruflichen Werdegang komplett vernachlässigt oder eben auch ihre Gesundheit, sind nicht zu Ärzten gegangen. Manche sind aber auch da rausgegangen und sind jetzt wie so Art Aktivisten. Also zum Beispiel Miranda aus Großbritannien fällt mir da ein. Die ist auf Social Media ganz aktiv. Die spricht vor vielen Menschen, die möchte einfach andere warnen. Und Marie, deren Geschichte wir hier im Podcast gehört haben, die macht so ihr Ding. Die lebt mittlerweile in Australien. Sie sieht es jetzt auch ziemlich rational und sie scheint damit abgeschlossen zu haben.
Und jetzt waren wir inhaltlich bei der Geschichte von Marie ganz nah dabei und haben die nachgezeichnet. Das ist natürlich Teil eures Podcasts. Ihr habt ja aber, wie schon gesagt, auch das Buch dazu veröffentlicht im Herbst. Was sind da noch weitere Aspekte? Inwieweit unterscheidet sich das vielleicht? Wieso sollte ich das lesen, wenn ich den Podcast schon gehört habe?
Also zum einen erzählen wir im Buch die Geschichten von drei Menschen, die wir eben noch nicht im Podcast erzählt haben. Unter anderem auch von einem Mann, der in diese Yoga-Bewegung geraten ist und da auch eben schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wir wurden nämlich nach dem Podcast auch von vielen eben gefragt, so hey, was war eigentlich die Rolle der Männer, die jetzt nicht Gregorian Bivolaru waren? Ja, wir gehen weiter viel tiefer auf die Sexarbeit nochmal ein. Da haben wir einiges rausgefunden. Und unsere große Stärke, finde ich, in dem Buch, was wir da einfach viel mehr leisten konnten als in einem Podcast, wo man schauen muss, dass eine Folge nicht zu lange wird, ist eben, dass wir viel tiefer noch in diese ganzen Mechanismen der Manipulation eintauchen konnten. Also wir konnten das wirklich mal so auch Antworten für uns finden. Warum haben viele Frauen das gemacht? Was ist auch der Grund? Wer ist vielleicht anfälliger für eine Manipulation? Ja? Warum ist es gerade mir passiert? Und wir geben eben auch nochmal diese ganzen Red Flags, diese Sektenmerkmale, haben ein großes Glossar noch geschrieben, wo man eben auch so diese Erklärungen bekommt, worauf sollte man achten, wenn man in so eine Gruppe gerät. Was ich eben auch wichtig finde, ist, sobald man eben Begriffe hat dafür, was gerade passiert, also hier ist Gaslighting zum Beispiel oder Spiritual Bypassing, das erklären wir alles. Ich finde, das macht es dann auch viel leichter, das auch zu identifizieren.
Also ihr seid jetzt schon seit fast 3 Jahren mit diesen Recherchen befasst. Inwieweit hat es euch denn auch persönlich vielleicht geprägt?
Also uns ist eigentlich bewusst geworden, dass es wirklich jeden treffen kann. Wir hatten am Anfang ehrlicherweise auch so ein bisschen dieses Klischee, was, glaube ich, viele haben, dieses Bild vor Augen, dass ja irgendwie in Sekten nur so Leute geraten, die total naiv sind oder schwierige aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, wie auch immer. Aber letztendlich hat uns das einfach gezeigt, wenn du mal manipuliert wirst und das nicht checkst, dann kann das total schnell gehen. Weil jeder von uns im Leben halt Eigenschaften hat, ja, oder Dinge will. Der eine will erfolgreich sein, der andere will eine gute Sexualität haben, der andere will einen tollen Körper, will sportlich fit sein, wie auch immer. Und wenn du dann in eine Gruppe gerätst, die dir genau das anbietet, die aber halt problematisch ist und du das nicht siehst, dann bist du da schneller drin, als du denkst. Und also was uns eben auch so klar geworden ist, ist, dass diese Mechanismen der Manipulation letztendlich überall gleich sind. Also das kommt nicht nur in Sekten vor, im Yoga, in Yoga-Sekten, sondern das kann dir auch am Arbeitsplatz passieren, im Sportverein.
In einer toxischen Beziehung. Das ist, ja, das kann im Prinzip überall passieren. Aber wir haben auch gelernt, es ist eben auch möglich, sich daraus wieder zu befreien. Und da spielen zum Beispiel die Menschen eben aus der Außenwelt, sage ich jetzt mal, eine ganz große Rolle, dass man einfach auch als Angehöriger sich anbietet, Geduld hat und dann eben sozusagen ein sicherer Hafen ist für jemanden, der dann aussteigen möchte.
Ja, und sobald man dann auch Begriffe hat, um Dinge benennen zu können, hilft das natürlich auch nochmal, sich zu emanzipieren, ne? Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr dieses dicke Brett zweifellos mit mir heute gebohrt habt, dass ihr eure Recherchen und eure Erkenntnisse mit mir und uns heute geteilt habt. Liebe Katja, liebe Christiane, vielen lieben Dank.
Ja, wir sagen auch Danke.
Den Podcast und auch Infos zum gleichnamigen Buch Toxic Tantra, den haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Shownotes verlinkt. Für die heutige Folge des ARD Crimetime Podcasts möchte ich mich bei Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion bedanken. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Kritik, Lob oder Fragen zu unserer heutigen Folge haben oder ganz allgemein Feedback zu unserem Podcast loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.